Beyond the Screen, der Marketing-Podcast von eSum Advertising Technologies.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond the Screen. Heute zu Gast Dilan Küçük. Sie hat die Welt der Bundesministerien und des Bundesrats verlassen, um eine ganz eigene Kategorie im Beauty-Markt zu prägen. Als Gründerin von Nailed hat sie Premium-Klebenägel für zu Hause quasi miterfunden und das komplett bootstrapped, während sie gleichzeitig eine Familie mit 3 Kindern managt. Wie man von der Bundesbürokratie zum E-Commerce-Erfolg steuert, hören wir jetzt. Und natürlich, wie sie Familie und Job und so weiter unter einen Hut kriegt. Herzlich willkommen, Dilan. Schön, dass du da bist.
Ja, es freut mich. Danke für die Einladung.
Cool. Ja, du machst jetzt Nailed schon einige Jahre und hast aber gestartet eigentlich im Bundesrat und im Familienministerium. Das musst du mal erklären, wie du dann von der Regierungsarbeit quasi oder Arbeit für die Regierung in E-Commerce rübergekommen bist. Wie hat das stattgefunden? Wie bist du da hingekommen?
Tatsächlich interessiert das richtig viele Leute. Wenn die dann so mal bei LinkedIn mal so meine Biografie durchlesen, sind sie mal so ein bisschen erstaunt. Ich habe ganz klassisch neben der Schule immer schon gejobbt und habe dann eine Ausbildung angefangen im Bundesrat. 2000 und also 16, 17 Jahre alt gewesen. Sehr erfolgreich auch und dann frühzeitig beendet, habe ein Stipendium von dem bekommen, habe mich dann intern immer auf die nächste Stelle beworben und hatte so einen Hustle-Drive, da irgendwie weiterzukommen und mich immer zu beweisen. Dann irgendwann auch Chefsekretärin in einem Bundesministerium bei einer Bundesministerin, eine von 3. Da waren ja immer mehrere Damen mit dabei. Und dadurch, dass ich halt so gut abgeschlossen habe, haben die mir ein Stipendium gegeben und ich konnte dann ein begleitendes Studium machen. Da hatte ich auch total den Drive für, weil ich komme jetzt aus so einem Elternhaus, dass ich das jetzt nicht leisten konnte, dass ich studiere. Ich musste so zu Hause so ein bisschen mit supporten und habe dann deswegen erstmal den Weg der Ausbildung gewählt und das Studium konnte ich damals nicht machen. Mit diesem Geld habe ich mir dann Abendstudium finanziert, sodass ich so mit einem Bein eigentlich schon in diesem Unternehmertum oder International Management mit Themen wie Produktentwicklung, Lieferketten eigentlich relativ vertraut war. Und der Job, den ich da hatte, war Sicherheit für mich. Das war sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, ich hätte es nach wie vor bis heute immer noch gemacht, weil es war ein Job, den ich mit sehr viel Leidenschaft gemacht habe. Ich war in verschiedenen Bundesministerien zusammen. Zuletzt war ich im Bundesentwicklungsministerium. Und das war die schönste Zeit, die ich jemals hatte, muss ich dazu sagen. Da habe ich wirklich sehr viel gelernt, vor allem wenn es um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie ging. Genau, also so, da bin ich eigentlich hergekommen, hatte dann 2 Bandscheibenvorfälle, sehr, sehr schwer und auch eine, deswegen, das ist das erste Mal, dass ich es hier überhaupt erzähle, eine sehr, sehr schwere Krankheit hinter mir, mit der ich bis heute noch nicht Vollzeit irgendwie dauerhaft sitzen und arbeiten könnte, aber ich habe so einen Hustle-Drive gehabt, ich wollte einfach weitermachen. Hatte parallel schon Nailed mit meiner Familie eigentlich gegründet. Das war so ein, also ich erzähle dir gleich nochmal, wie wir zu dieser Idee gekommen sind und allem. Und es lief eigentlich schon parallel. Und dann habe ich, als ich aus dem Ministerium rausgegangen bin, so, okay, was machst du jetzt? Du bist krank, dir geht's nicht gut. Wie gehst du jetzt weiter? Und ja, Nailed lief ja schon. Nailed hat trotzdem sein Ding gemacht. Meine Cousine, mein Mann, mein Schwager, die waren da alle schon drin. Und ich habe dann sozusagen das ganze Strategische, wenn es um das ganze, also den ganzen Creative Part, ne, als Creative Director dann einfach weitergemacht.
Okay, aber ihr habt gegründet schon vor knapp über 10 Jahren, ist das richtig?
Genau. Genau. Das war wirklich, die Idee kam in der Elternzeit, als ich ich habe 3 Kinder. Ich habe in diesen 10 Jahren 3 Kinder bekommen während der Gründung. Und mit dem ersten Kind war ich im Nagelstudio. Ich habe immer schon drauf Wert gelegt, irgendwie schöne Wimpern, schöne Haare, schöne Nägel. Das fand ich schon immer schön. Ist in meiner Kultur auch eigentlich nicht so ungewöhnlich, dass da Frauen Wert drauf legen. Bin dann irgendwann in so ein Nagelstudio gegangen mit einem Kinderwagen zusammen, weil jetzt das Baby da ist, will ich mal die Nägel machen. Und dann habe ich so gemerkt, alle gucken mich an. Erstens, so, was machst du hier mit dem Kinderwagen? Es hat sich erstmal so angefühlt, so, du klaust gerade deinem Kind wichtige Zeit, du darfst dir gar nichts gönnen. Zweitens habe ich gemerkt, oh, es stinkt hier voll, es riecht ganz extrem. Ich muss jetzt 2 Stunden sitzen, aber ich muss sie aber auch gleich wieder stillen. Ich habe verstanden, dass das für mich nicht umsetzbar war, zu dem Zeitpunkt so. Als Mom so wirklich so, ich habe wirklich früh verstanden, dann so Selfcare ist für viele Frauen wirklich eigentlich gar kein Luxus mehr. So, es ist wirklich so ein Stück Kontrolle, auch so über den eigenen Alltag, so wenn Geld, Zeit, Zugang, wenn das alles fehlt. Bin da wirklich raus und muss dazu sagen, luckily, ich hatte schon eine Ausbildung als Nageldesignerin. Ich habe während der gesamten Schulzeit eigentlich immer irgendwie in Nagelstudios oder in Salons gearbeitet, hatte schon Permanent Make-up-Ausbildung. Ich kannte mich mit der Thematik, also Beauty war wirklich schon so meine Leidenschaft. Ich komme da eigentlich sehr stark von dieser aus dieser Ecke. Habe dann angefangen, zu Hause zu überlegen, wie kannst du das besser machen. Habe immer schon Gelnägel zu Hause selber gemacht, auch selber ausgehärtet. Also der Prozess ist, du hast einen Kunstnagel. Mhm. Im Nagelstudio musst du den dann aushärten. Also der wird dann mit dem Lack, mit dem Farblack und dann ausgehärtet. Und ich habe überlegt, gut, es gibt ja schon so ähnliche Lösungen auf dem Markt. Die gab es auch in der Drogerie immer schon. Auch meine Mutter kannte die noch. Und die habe ich ja auch immer gekauft und zu Hause dann für mich designt und dachte, wie schaffst du das, dass dieses Designte, was du hast, für die Frau zu Hause auch funktioniert. Es muss für sie anwendbar sein, es muss schnell gehen, es muss günstig sein und im Idealfall kann sie es wiederverwenden. Und es gab halt noch nicht die Lösung auf dem europäischen Markt, wiederverwendbar, das Ganze auch wiederverwendbar zu nutzen und auch so, dass es wirklich aussieht wie aus dem Nagelstudio. Und da saßen wir wirklich lange dran. Also ich habe da ganz viel hin und her probiert. Und dadurch, dass ich ja schon in der, auch International Management studiert habe und dann schon dieses Know-how hatte, wie gehst du da überhaupt ran, wenn du eine Idee hast, was machst du aus deiner Vision, bin ich dem Ganzen so ein Stück weit immer näher gekommen. Ich hatte damals auch eine Co-Founderin, meine Cousine, die hat so einen ganz starken PR-Background, die hat diesen Part übernommen. Mein Mann und mein Schwager haben den Part übernommen mit Lager, Logistik und all diesen Sachen. Und bei mir war wirklich Vision und wie setze ich das jetzt alles in einen Shop um? So, mach das mal ohne Netzwerk irgendwie so.
Ja, und ihr habt das ja, ich glaube, bis nach wie vor seid ihr bootstrapped und habt das alles aus eigenen Bordmitteln aufgebaut. Stimmt das?
Ja. Wir haben keine Investoren drin. Wir haben noch nie Fundraising in dem Sinne betrieben. Das Einzige, was wir gemacht haben, war irgendwie vor 2 Jahren eine Finanzierung aufzunehmen. Mhm. Und das war wirklich das erste Mal. Wir haben alles immer aus dem eigenen Cashflow finanziert. Das war aber Not, nicht nur Not, das war ein bisschen auch Selbstbestimmung. Also du musst, also heute ist das einfacher. Vor 10 Jahren war es jetzt nicht so, dass eine Dilan Küçük gleich mal um die Ecke einen Unternehmer kannte oder so, ja. Menschen, Netzwerk hatte. Und das sind halt schon die klassischen Probleme, die du heute ja immer noch eigentlich hast, dass Frauen da stark unterbesetzt sind, dass weniger gründen, dass ihnen der Zugang zum Kapital fehlt. Das war damals genauso. Ich erzähle die Geschichte immer wieder. Ich war bei 5 Banken, 4 haben mich abgelehnt, die 5. hat ja gesagt.
Okay.
So, und ich habe es einfach immer wieder versucht. Mhm. Also man darf ein Nein einfach nicht persönlich nehmen.
Ja, das ist so, wenn man erfolgreich sein will, muss man, glaube ich, dranbleiben. Und ja. Über das Thema Netzwerk würde ich ganz gerne ein bisschen weiter hinten noch sprechen. Aber eher nochmal vorne, nochmal zurück zur Gründung. Also ihr seid ja dann auch, glaube ich, zum Start direkt im D2C eingestiegen, als das so gerade die ersten Züge annahm und D2C eigentlich noch gar nicht so richtig auf dem Vormarsch war. Ne? Wie habt ihr dann euch entschieden, welchen Verkaufsweg habt ihr zuerst eingeschlagen und wie sieht es dann aus am Ende natürlich mit Drogerien etc.?
Ja. Also als wir damals gestartet haben, war das die erste Welle mit Influencer-Marketing. Das war ja 2016, by the way, hatte ich schon einen kleinen Shop gestartet. Da ging es um Wimpernbänder. Ich habe mich schon ein bisschen ausprobiert. Das war auch relativ erfolgreich damals. Und dann kam halt das Baby und dann ist so, okay, ich brauche eine Lösung für meine Nägel. Und dann haben wir halt den Shop dahingehend. Ich habe mir alles selber beigebracht. Ich habe im Bundesrat schon die Website des Bundesrates mit betreut. Habe damals schon Content-Management-System relativ schnell gelernt, wie das alles funktioniert. Also ein bisschen Know-how hast du da dann schon. Aber du musst dir alles selber beibringen. Du musst dir alles selber beibringen. Da ist keiner, der dir das beibringt. Und es war einfach Learning by Doing. Damals war WordPress der erste Shop, dann war Shopify. Und wir haben ganz klassisch nicht mit Ads angefangen, sondern ganz klassisch mit Influencer-Marketing. Mhm. Kalte Akquise, Leute angeschrieben, gesagt, ey, ich habe da ein cooles Produkt, würde das für dich funktionieren? Damals war das ja noch ganz anders. Die hatten alle noch keine Manager. Das war kein Job, da war kein Skript dahinter. Das war einfach, du schickst denen was zu und auf gut Glück kommt dann was zurück. Das war sehr erfolgreich. Wir hatten dann auch die Chance, dass ich durch meine Cousine auf so einem PR-Event war und wirklich so ganz provisorisch in der Ecke so einen 1 Meter Platz in der Ecke irgendwo hatte. Aber das war auch wieder, ich habe eine Chance bekommen, ich habe sie sofort genutzt. Und dann kam so ein Kamerateam zufällig und hat so jeden Mal gefragt, was sie da machen. Ich habe einfach losgeredet. Und Benjamin, ich sag dir, wirklich so eine Woche später gucken wir so, ach, ist irgendwas Technisches los im Shop? Ich glaube, da ist was kaputt gegangen oder so. Du hast ja noch gar keine Ahnung, was da funktioniert. Und du siehst so nur so 1000 Bestellungen und du denkst so, also irgendwie ganz komisch, aber dann sind da ganz viele Namen auf einmal. Ich rief meine Cousine an, ich so, was ist da los? Die so, keine Ahnung. Wir gucken mal, ob uns irgendjemand irgendwo erwähnt hat. Und tatsächlich waren wir dann bei Bunte Online. die von uns berichtet haben, bis heute wirklich. Und das war über Nacht wirklich, also es war wie so ein Traum. Du bist über Nacht irgendwie berühmt geworden. RTL 2 hat dich angerufen, RTL hat dich angerufen, Sat 1 hat dich angerufen. Voll die geile Idee, was du da machst, das ist voll cool. Wir wollen das ausprobieren, weil das ging alles dann so ganz, ganz schnell. Aber du hast halt gar keine Ahnung, was du da machst. Du bist gerade in der Elternzeit, deine Cousine ist da, dein Mann, keiner macht es so Vollzeit. Ich mache eigentlich nur den Part mit Creatives, bisschen Video drehen und dies und das. Bis heute arbeite ich nicht Vollzeit im Unternehmen, leite das Unternehmen strategisch aber genauso, weil ich habe 3 Kinder. So, mach das mal, versuch das mal. Ich bin durch meinen Rücken einfach gehandicapt gewesen. Ich war lange auch im Rollstuhl, ich war 4-5 wow. Monate im Rollstuhl. Okay. Konnte gar nicht sitzen, also ich hatte immer diese Liegeposition zu Hause und so und keiner kann mir erzählen, er kann nicht. Also keiner kann mir erzählen, es funktioniert nicht, wenn du die Vision hast, wenn du an dich glaubst, du findest einen Weg, dann machst du es eben im Liegen. Ja, dann machst du es im Liegen, dann liegst du mit deinem Handy, dann liegst du mit deinem MacBook, so. Natürlich kannst du auch sitzen und heulen, aber du musst einfach immer weitermachen, so. Und so war es dann einfach, mit dem Influencer-Marketing haben wir gestartet, sind auch sehr erfolgreich immer damit, aber ich hatte halt überhaupt keine Ahnung, muss ich dazu sagen. Ich wusste gar nicht, was ist denn skalieren? Das Wort ist ja so ein Buzzword auf der OMR. Das Wort hörst du an jeder Ecke. Und ich war so, was ist denn skalieren? Wie macht man das denn jetzt und so? Aber im Studium haben wir gelernt, es geht so und so. Und im Hinterkopf hatte ich so, ja, aber ich gehe jetzt wieder meinen Job zurück als Sekretärin und dann bin ich ja wieder Sekretärin und will das auch nicht so runterreden, weil ich habe einen richtig teilen, geilen, tollen Job gehabt und meine Familie hat sich um den Großteil operativ gekümmert. Ich war wirklich die mit der Vision. Marketing machen wir jetzt so, das machen wir jetzt so. Und ich musste halt immer dafür sorgen, dass dieses Unternehmen ohne Dilan automatisiert funktioniert. Mhm. Weil Dilan kann jeden Moment ausfallen. Das war etwas, was wir in der Bundesregierung wirklich immer eingetriggert bekommen haben. Du bist da die Chefsekretärin von einem Bundesminister. Wenn du morgen krank bist, müssen die alle wissen, wo was liegt. Die müssen alle wissen. Und es war immer so Transparenz am Arbeitsplatz, A und O. Und dann habe ich einfach dafür gesorgt, dass irgendwie da so ein System herrscht, dass wenn ich wegen dem Baby mal 10 Tage nicht da bin oder auch überhaupt nicht da bin, dass es trotzdem funktioniert. Und das habe ich ganz gut hingekriegt.
Cool. Ja, ich finde die Ambition total spannend, auch wie du es erzählst. Motivation spürt man bei dir in jeder Faser. echt cool. Und ich glaube, dann kommen auch viele Dinge gut raus, wenn man das richtige Motivationsniveau mitbringt. Das ist schon mal die Grundlage dafür für einen Erfolg. Super, cool. Ich würde gerne wissen, warum muss ich Nailed Fingernägel kaufen und nicht das 2-Euro-Produkt aus dem DM Rossmann oder Butney in Hamburg? Und dann habe ich natürlich gleich noch so 2-3 Anwenderfragen, Anwenderinnenfragen mitbekommen. Wie mache ich das richtig, damit das im Haushalt auch nicht abbricht? Da kannst du sicherlich auch aus eigener Erfahrung viel Rat beitragen.
Ja. Also wenn es jetzt um Qualität geht, ne, im Beauty-Bereich kaufen Menschen mittlerweile nicht nur Produkte, sie kaufen wirklich auch Vertrauen. Mhm. So gerade heute, wo der Markt wirklich mit günstigen Produkten überflutet wird, wird Qualität eigentlich immer so zu so einem richtigen Differenzierungsmerkmal. Und ich habe mich irgendwann hingesetzt und habe überlegt, Dilan, warum kaufst du eigentlich nicht die für 2 Euro? Weil ich mir gedacht habe, ey, wenn Nagelkleber nur 2 Euro kostet, ich habe mir den angeguckt, dachte, ich habe mich irgendwie nicht wohlgefühlt mit der Idee, da etwas für 2 Euro auf meinen Körper raufzukleben. Das weißt du ja als Konsument nicht, wenn du da reingehst. So, ja. Mittlerweile ist das nicht so. Wir haben in Deutschland wirklich die geilsten Nagelstudios, muss ich dir echt sagen. Okay. Wir sind, was unser Niveau angeht, an Nail Design echt so high-end. Aber genau das ist es. Es ist halt echt auch echt teuer für die Konsumentin. Mhm. Und für mich war wichtig, dass ich nur das benutze, was ich heute als Dreifachmutter auch selber nur das verkaufe, was ich auch selber nutzen würde. Und habe dann angefangen, das rauszulassen, was nicht rein muss. Wir haben ein Produkt entwickelt. Das ist das gleiche Material, das du im Nagelstudio verwendest, aber es ist ausgehärtet. Also du hast wirklich Qualität von der Qualität Top-Level. Mhm. Du hast darüber eine ganz besondere UV-Beschichtung. Du hast dahinter eine ganz bestimmte Mattierung mit einem integrierten Primer. Warum solltest du Nailed benutzen? Weil du bei Nailed Premium-Qualität bekommst und du musst ja auch den höchsten Anspruch an dich haben. Das, was du dann draußen kaufst, hält nicht immer so. Da wird immer irgendwo an irgendeiner Ecke gespart. Das ist meistens ganz normales ABS-Plastik, das kannst du zusammendrücken. Dann hast du da weiße Schlieren drauf, hast du bei uns dann nicht. Also du kaufst Qualität.
Okay, cool. Also ist ja auch am Ende der totale Downer, wenn du dann entweder lange im Nagelstudio gesessen hast oder du hast dir dann in mühsamer Kleinarbeit die Nägel aufgeklebt und dann räumst du die Spülmaschine aus und dann ist erst abgeplatzt.
Ja, ja.
Das ist ja, glaube ich, die schlechteste Produktexperience, die man nicht so gerne hätte. Deshalb, das finde ich spannend, das Qualitätsthema.
Ja, Qualität ja. Und was wir den Leuten ja auch mitgeben, ist ja auch Vertrauen und Anwendung. Wir klären sie auf. Wir haben enorme Aufklärungsarbeit geleistet. Überleg mal, die Kategorie gab es ja nicht. Die gab es ja so nicht. Die Leute haben gesagt, ich habe mir das ja immer aufgeklebt, ist sofort abgegangen. Das war immer der erste Satz, den mir meine Berliner Arbeitskolleginnen gesagt haben. Und dann dachte ich ja, woran liegt das? Das liegt einmal natürlich an den Komponenten. Du musst jede einzelne Komponente in diesem Nagelset anschauen. Das ist ein Zusammenspiel. Also wenn der Nagelkleber schlecht ist, aber der Nagel gut ist, das funktioniert dann trotzdem nicht. Wenn der Nagel schlecht ist, aber der Nagelkleber gut ist, auch da wird dann irgendwie, es muss alles gut sein. Du musst überall dann gucken, warum hat das vorher nicht funktioniert. Und wir haben halt enorme Aufklärungsarbeit geleistet. Ich bin ja dann vor die Kamera gegangen und habe gesagt, ey, ich benutze das als Dreifachmutter. Wenn das bei mir 11 Tage hält, warum soll das bei dir nicht halten? Und ich habe 3 verschiedene Altersgruppen zu Hause. Also ich habe zwischen Fußball und Nagellack habe ich alles zu Hause. Also ich mache die verrücktesten Sachen zu Hause gerade. Und das hält. Das hält halt nicht nur, weil ich mich mit dem Produkt auskenne, sondern auch, weil ich dafür gesorgt habe, dass die einzelnen Komponenten aufeinander abgestimmt sind.
Okay. Welchen Einfluss hat die Marke? Denn du hast ja dann einmal natürlich das Qualitätsthema, was du was du erklären musst, was du auch durch Anwenderinnen im Wesentlichen sicherlich beweisen musst, was die dann vielleicht untereinander erzählen. Du machst so ein bisschen Aufklärungsthemen, machst halt viel sicherlich auch selber Social, du machst viel Social, das weiß ich. Und ihr habt ja auch dann geschafft, eine Marke zu etablieren, die dann natürlich für was steht und am Ende natürlich auch in der Lage ist, ein Preispremium abzugrasen oder abzuschöpfen. Seid ihr mit der Marke umgegangen? Wie habt ihr die etabliert? Ist es im Kern Influencer und Social gewesen oder habt ihr euch schon andere Dinge überlegt dazu?
Also wir haben keine Nägel verkauft, wir haben wirklich ein Gefühl verkauft, ja. Dann hast du Zeitersparnis, Selbstbewusstsein, sofortiges so Gutfühlen, Convenience. Mhm. Wir haben geschafft, dieses Gefühl an den Kunden zu verkaufen. Und das Gefühl war eigentlich das, warum sie dann gekauft haben. Sondern es war nicht dieses klassische Nägel kaufen. So. Mhm. Und ich glaube auch jetzt, wenn ich so mal bis nach hinten, nach vorne schaue, sind auch 2026 wirklich die stärksten Marken, die verstehen, dass du so emotionale Bedürfnisse, dass es mehr wert ist als ein Algorithmus.
Ja.
Und das haben wir bei Nate ganz gut hingekriegt. Wir haben wirklich immer ein Gefühl verkauft.
Okay. Spannend. Aber ihr seid weiterhin erstmal zu den Kanälen kommen wir nochmal gleich, aber weiterhin Influencer, Meta, Instagram im Prinzip.
Tatsächlich haben wir Influencer-Marketing in den letzten 2,5 Jahren, habe ich auch in anderen Podcasts schon dazu gesprochen, sehr stark eingegrenzt. Also wir sind sehr stark im Performance-Marketing. Also es ist nach wie vor einiges meiner Kernkompetenzen ist immer noch sowieso, also E-Com allgemein, aber im Performance-Marketing, also wenn ich so schaue, wofür rufen mich die Menschen am Tag mehrmals an, dann ist das meistens Performance-Marketing, weil es jetzt gerade in den letzten Tagen und in den letzten 12 Monaten ja doch schon auch wieder so sehr dynamisch war. Es ist ein kompletter Funnel. Du Influencer-Marketing, Google, Meta, dann hast du die KI-Suche, KI-Agenten, also das ist all about. Wir sind nach wie vor eine D2C-First-Brand, haben Handelspartner wie Douglas und Rossmann, bei denen wir auch online vertreten sind. Auch natürlich Drugstore-Gespräche, schon seit einem Jahr, auch schon sehr intensiv. Also da ist viel. Du musst aber auch immer gucken, was ist deine Strategie, wo willst du eigentlich hin?
Ja, und wo wollt ihr hin?
Nach wie vor wollen wir die Kategorie als diese Kategorie besetzen. Ich will keinen Mischwarenladen haben und alles anbieten, was es gibt, wenn ich dafür selber nicht stehe.
Ja.
Und wir wollen sehr streng stark in dieser Kategorie sein und so eine Selfcare-Brand werden.
Okay, also das heißt dann Selfcare, da können aber noch andere Produkte
dazukommen. Da können auch andere dazukommen. Aber im Nagelbereich, alles, wo ich denke, dass das eine innovative Maniküre-Lösung ist, dann wird Nelt die wahrscheinlich auch haben.
Okay. Ja, da ist ja noch auf jeden Fall Luft für Produkte drumherum, die man noch ergänzen kann. Ihr wart ja die Ersten in der Kategorie und jetzt ist das Fluch oder Segen?
Also wenn ein Markt kopiert wird oder eine Marke, dann zeigt das ja eigentlich auch erstmal, dass es relevant geworden ist. Ich hatte es sehr schwer, es gab gar kein Suchvolumen bei Google.
Ja.
Im ersten Atemzug, also auch heute, sehe ich das ganz oft bei Frauen, die rufen mich dann an und die sagen, oh, Dilan, hast du keine Angst vor der Konkurrenz und wie war das für dich? Und ich habe letztens einen Satz geschrieben bei Social Media, weil ich ihn auf der OMR hoch und runter gehört habe, wo sie gesagt haben, Dilan, hast du keine Angst vor der Konkurrenz? Und ich habe gesagt, nein, ich glaube, die Konkurrenz hat eher Angst, dass ich aufhöre, was zu Neues rauszubringen.
Ja.
Das wäre deren größtes Problem, weil dann hätten sie halt nichts zum Kopieren. Mhm. Ohne die Konkurrenz würde dieser Markt nicht wachsen. Ihr braucht immer Konkurrenz auf dem Markt. Und ich habe wirklich, Benjamin, ich sage es auf jeder Bühne, also auf der ich spreche, ich habe so nochmal ein sehr soziales Bedürfnis. Wenn dieser Markt einfach, wenn die Konkurrenz fair ist und dafür sorgt, dass erstmal die deutsche Wirtschaft nochmal nach vorne geht, dann bin ich die Erste, die das einfach befürwortet. Mhm. Ich freue mich, dass der Markt belebt ist und dass die Kategorie auch steigt, ja. Und viele unterschätzen eigentlich, wie schwer es ist, aus einem Produkt dann wirklich eine echte Kategorie aufzubauen. Das hat 5 Jahre gedauert. Es hat wirklich 5 Jahre gedauert, daraus eine Kategorie aufzubauen. Und jetzt so die letzten 2 Jahre kamen richtig viele neue Mover auf den Markt. Und nach wie vor bin ich mit Nailed die erste Marke in Europa, die wiederverwendbare Press-on-Nägel entwickelt hat. Die erste Marke, die von Frauen gegründet worden ist.
Ja, total.
Einfach geil. So, wir haben ja alle, also ich habe ein Ziel, wir müssen hier in Deutschland jetzt erstmal vorankommen.
Wie macht ihr es denn jetzt in den Media-Kanälen oder Marketing-Kanälen? Wir haben gerade schon angerissen, Performance-Marketing. Du hast gesagt, Influencer-Marketing hat sich stark verändert von früher. Du hast Fingernägel hingeschickt, die haben es aufgeklebt, Foto gemacht, kostenlos quasi. Häufig Beiträge spendiert. Heute läuft alles über Manager und ist wahrscheinlich substanziell teurer. Wie geht ihr mit den Investitionen um und was ist eure Strategie in den Media-Kanälen? Wie macht ihr den Mix und wie geht ihr inhaltlich damit um?
Jeder Kanal hat ein eigenes Ziel, also eine eigene Strategie und ein eigenes Ziel. Und wenn für mich Influencer-Marketing funktioniert, heißt das nicht, dass es für die Skincare-Brand auch funktioniert oder umgekehrt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man am Anfang sehr bedacht auch testet, auch Kanäle testet und guckt. Ich weiß, dass ich heute mit Affiliate-Marketing die sehr geringe Customer-Acquisition-Cost habe. Mhm. Ich weiß aber auch, dass dahinter ein sehr großer administrativer, bürokratischer Aufwand ist. So. Das heißt, man muss eigentlich als Brand immer erstmal gucken, wo stehe ich gerade, was ist gerade mein Setup, wen habe ich jetzt gerade hier und welcher Kanal funktioniert für mich. Für uns funktionieren alle Kanäle, wenn wir bei dem Kanal das rausholen, was wir haben wollen. New Customer nach wie vor für mich über Meta. Wir sind einer der wahrscheinlich wenigen, die profitabel Neukunden noch haben und zu Customer Acquisition Cost, die uns kaum einer glauben kann, obwohl wir skalieren. Also wir verdoppeln unser Marketingbudget und unsere Customer Acquisition Cost sind stabil. Das hat viele Gründe, aber ich glaube, dass 2026 funktioniert Marketing einfach anders als noch vor 3 Jahren. Jetzt gerade aktuell, Customer Acquisition Costs steigen bei allen, Attention wird teurer, AI verändert die Suche, Content wird wirklich so austauschbar, Communities werden viel, viel wichtiger. Und was am stärksten performt, sind Founder Brands. So, früher hat einfach so gutes Targeting gewonnen, ja, heute gewinnt Relevanz. So, das ist das, was wir uns jetzt auch in unseren Funnels auch angenommen haben. Wir skalieren nur da, wo ein Kanal auch wirklich gut funktioniert. Aber wir sind überall. Es ist eine Full-Funnel-Strategy, die wir haben.
Okay, und wie geht ihr mit dem Thema Relevanz um strategisch? Also das ist ja gar nicht, also es lässt sich leicht sich wünschen, dass man gerne relevant sein möchte. Wie kriegt man das hergestellt?
Wenn du als Brand stark bist und schaffst, dem Menschen ein Gefühl zu vermitteln, ja, die beste Ad ist heute oft die, die gar nicht wie Werbung aussieht. Das ist wirklich, früher waren die Stories der Influencer, die wir gebucht haben, sind die, die wir heute als Ads nutzen. Warum? Weil die guckt ja jetzt rein und das ist relatable und irgendwie kann die sich damit identifizieren, weil das ganze Setup sieht so aus, ah, okay, das sieht ja aus wie bei mir, dann das sieht ja bei ihr alles aus wie bei mir, dann wird das bei mir wahrscheinlich auch funktionieren. So, wir haben da wir schauen auf das Ganze ganz andere, ganzheitlich. Wie schaffst du es, relevant zu bleiben, wenn du deine Community viel mehr einbindest?
Also, okay.
Ja.
Hängt das dann auch an dir oder hängt das sozusagen an den Influencer, Influencerinnen? Wie baut ihr die Community und wie geht ihr
damit um? Du musst die Community mit einbinden. Du musst verstehen, deine VIPs sind deine Kunden. Wenn dein Paket sich 4 Tage verspätet und du das weißt, musst du Kunden schon am 2. Tag Bescheid geben. Dann sie fühlt sich dann wahrgenommen. Deine Community sagt dann, ah, guck mal, die haben mir sofort geschrieben. Wenn du sie nach 10 Tagen erst informierst, Da fängt Community schon an. Da fängt es an. Du musst auf jede Nachricht antworten. Du musst dich mit denen austauschen. Du musst die mit einbinden. Du musst den regelmäßig, wenn 5 Kundinnen sagen, bei Farbe X ist mir der Topcode, also es ist abgegangen oben. Und wenn darauf innerhalb von 3 Monaten nicht reagiert wird und wenn es nur 5 Kunden gesagt haben, dann hast du deine Community nicht eingebunden. Die sehen das. Die merken sich das. Und wenn da 5 Kunden das gesagt haben und nach 3 Monaten die dann sagt, ey, wir haben Nachrichten bekommen, der Topcoach ist bei einigen abgeplatzt. Das ist genau das, was du denen gibst. Ja. Die sind ein Teil von dem Ganzen. Mhm. Das ist Gold wert. Das ist deine Retention.
Okay, aber kann ja auch auf der anderen Seite ein Upside sein, wenn die dann positive Nachrichten schicken. Typischerweise gibt es ja negative, werden häufiger geteilt als positive, aber es ist ja auch genauso, die Zufriedenheit stärkt ja auch dann wiederum die Marke, würde ich sagen.
Ja, ja, ja. Also meistens sind sie bei uns zufrieden und wenn sie nicht zufrieden sind, freue ich mich eigentlich darüber, weil wir können sofort andocken, in den Austausch gehen mit denen und wir sind sehr community-nah. Also wir antworten wirklich so und reden mit denen wie mit einer Freundin. Und das macht den Unterschied, wenn die uns zusammen sagen, hä, warum habt ihr bis heute das nicht so und so gemacht? Aber bei Firma XYZ habe ich das so gesehen, dann erklären wir denen das. Und danach hören wir immer ein, ey, mega, das finde ich ja ganz toll. Also cool. Wir haben ihr dann auch ein ganz anderes Bewusstsein, so eine andere Perspektive gegeben, auch auf Marken zu schauen.
Mhm. Okay, und wie arbeitet ihr mit den Creatoren zusammen, wenn ihr jetzt welche habt? Ist das dann weiterhin, also arbeitet ihr auch mit am Produkt zum Teil? Ist das im Wesentlichen Insta oder macht ihr auch schon viel TikTok?
Genau, wir waren auf TikTok auch, also TikTok sind wir auch live und auch auf TikTok Shop. Und nach wie vor ganz klassisch, wir suchen uns Leute an, aus die einfach zur Marke passen. Mhm. Machen nicht mehr dieses Seeding und wir schicken da 1 Million Pakete raus. Mhm. Ich will schon so, dass das inhaltlich auch passt. Wir haben ja auch Werte. Wir sind eine female-founded Brand. Wir wollen da Leute haben, die auch so gewisse Werte haben, für die sie stehen. Keine Influencer-Kooperation, die wir machen. Also haben wir uns dann den Influencern nicht irgendwie 3 Monate vorher angeschaut. Mhm. Worüber spricht sie im Alltag? Was hat sie so für Werte? Passt das überhaupt zu Nelt? Und das macht einmal den klassischen Unterschied, dass wir dann auch immer Menschen haben, denen auch Menschen vertrauen. Mhm. Und was aber wie nach wie vor, was ich vorhin gesagt habe, Affiliate Marketing, das sind dann eher so kleine Creator, die sich bei uns über das Portal anmelden können, die dann entweder ein Produkt bekommen, aber bei einer bestimmten Summe selber einkaufen und dann einfach verlinken und Provisionen bekommen. Mhm. Nach wie vor ist das auch ein Modell, was ich New Foundern auch immer empfehle, so zu starten, weil das für die einfach auch einfacher ist. Die Hemmschwelle ist da geringer, die müssen am Anfang nicht so viel ausgeben für den Influencer.
Mit wem macht ihr das zusammen, das Portal, oder habt ihr es selber gemacht?
Nee, da gibt es verschiedene Anbieter.
Okay.
Da gibt es also etliche Anbieter, mit denen du das machen kannst.
Okay. Wie sieht's aus so mit Video, YouTube, Connected TV, Netflix, Amazon Prime Video? Seid ihr da auch schon? Habt ihr da schon was versucht oder ist das noch zu stark Upper Funnel?
Das ist wirklich schon noch zu stark Upper Funnel. Da sind wir nicht.
Okay. Und du selber bist ja auch super stark aktiv in der Female Founder Story. Du erzählst eh viel und bist sehr transparent über das, was dich so beschäftigt. Finde ich total cool, weil häufig ja werden ja nur nette Sachen zum Teil auch übertrieben positiv erzählt. Und wenn es mal nicht so gut läuft, dann hört man nichts. Aber du hast jetzt eben schon auch in den letzten Minuten schon Ups and Downs quasi hier erzählt. Wie stark bist du selber für die Marke oder für die Markenstärke verantwortlich? Wie oft postest du und wie versuchst du sozusagen LinkedIn von Insta etc. abzugrenzen?
Als ich angefangen habe, andere Female Founder zu sehen, war ich so, ach so? Ah, cool. Ah, okay, die redet, dann kann ich das ja auch machen. Und dann habe ich so irgendwann angefangen, ich habe einen Podcast zu geben, der wirklich sofort viral gegangen ist, weil ich okay. So ehrlich war und transparent war. Und jetzt verstehe ich halt natürlich, Menschen verbinden sich mit Menschen und nicht mit einem Logo. Mhm. Das heißt, Founder Content schafft einfach extrem Vertrauen. Und das viel schneller als so eine klassische Kampagne am Ende des Tages. Irgendwann habe ich mich hingesetzt und gesagt, ey, es hält bei mir als Dreifachmama, warum soll es bei dir nicht halten? Und das war dann so eine Werbeanzeige, die ging durch die Decke. Gleiches ja. Format sehe ich heute übrigens bei der Konkurrenz überall. Die haben immer jemanden gefunden am Ende. Mhm. Ja, also ich glaube auch, dass das nochmal ein Hebel sein kann für all die, die sich zu abhängig gemacht haben, so von klassischen Paid Ads mit UGC-Content und allem, der so unauthentisch wirkt.
Ja, der ist auch ein Teil der Differenzierung des Unternehmens und der Marke, was halt niemand jetzt so einfach kopieren kann, weil eine Google Search-Anzeige kann jeder eigentlich machen. Aber die Stories, die du dann bringen kannst, ja, können andere nicht. Und wenn es nicht viel mehr vorne sind, müssen die vielleicht ein Frauen-Testimonial kaufen.
Und ich glaube, das ist es. Da ist eine Mama, eine Frau, die hat eine Lösung für ein Problem gefunden. Das ist letztendlich, damit kannst du überall ankommen. Ich habe mich noch nie für die Bühne irgendwann vorbereitet, weil ich dachte, Gott, ich habe gar keine Investoren, keiner sagt mir, was ich nicht sagen darf. Ich sage jetzt einfach alles. Was hast du denn zu verlieren? Ist es doch, ich denke dann immer so am Ende des Tages, und wenn da drei GründerInnen sind, die mit den Zahlen, denen ich denen droppe, irgendwie einen Schritt nach vorne kommen, ey, ist doch voll geil.
Ja.
Der beste Satz, den 10 more in, das hat ja, das liebe ich so geil, dieses, wenn du einen Platz am Tisch bekommst, let 10 more in. Das ist, genau so ist es, und genau deswegen liebe ich so Formate wie 10 More In, wo Frauen dann auch so Workshops buchen können und dann auch 8 Wochen lang geschult werden. Das ist es. Let 10 More In. Also nach wie vor habe ich Sichtbarkeit unterschätzt, sehe aber, wie wichtig es einfach auch für uns alle und für das Ökosystem ist, dass Geschichten wie meine sichtbar werden. Ich romantisiere nichts. Ich sag, wie es ist. Aber ich gebe auch Learnings weiter, und mit denen können viele weit kommen.
Ja, und hat er auch, ist ja auch sehr erfolgreich gelaufen. Du warst jetzt bei OMR im Top, in der Top 50 Liste.
Ja,
du warst bei der K5, glaube ich, auch auf der Bühne. OMR, warst du da auf der Bühne, oder?
OMR war ich nicht auf der Bühne. Warum eigentlich nicht? Müssen wir dir jetzt gleich nochmal fragen.
Müssen wir Philipp mal fragen. Nächstes Jahr.
Philipp, warum war ich eigentlich auf der Bühne? Aber genau, ich bin auf die 50 Liste gekommen, und dann war ich erstmal, ich muss dazu sagen, ich kenne niemanden von der OMR. Ich habe da niemanden bestochen. Ich habe mit niemanden einen Austausch gehabt. Ich habe irgendwann eine E-Mail bekommen, ey, du bist uns aufgefallen. Und dann dachte ich so, ey, Dylan, nach all den 8, 9 Jahren, du hast kein Netzwerk, du hast keine reichen Eltern, du hast keinen Unternehmer um dich herum. Du hast bewiesen, es geht. Du kannst trotzdem an Relevanz gewinnen. Du kannst trotzdem kompetent sein anscheinend, anders als viele denken. Und wenn Dylan das geschafft hat, wird da draußen eine Marie denken, oh, dann kann ich das auch. Und das reicht mir eigentlich, weil ich habe 2 Töchter und einen Sohn, und das wünsche ich mir für meine Töchter einfach auch, dass sie viel mehr Vorbilder sehen können.
Cool. Wie ist eigentlich, das würde ich nochmal gerne kurz wissen, das war eigentlich schon fast drüber hinweggekommen, mit wie vielen Leuten macht ihr eigentlich Marketing bei euch?
Bis heute glaubt uns das natürlich alles keiner. Wir machen ja 6-stellige Umsätze, wir sind schon lange 7-stellig, und wir haben jetzt, ich sag's jetzt so, wie es ist, wir haben jetzt Mai, Mitte des Monats, und wir haben über 500.000 Umsatz diesen Monat schon gemacht.
Wow.
Ich bin nicht mal Teilzeit im Unternehmen. Ich habe voll, das ist einfach, glaube ich, meine Superpower, zu überlegen, wie schaffst du es mit wenig Zeit viel zu schaffen für das Unternehmen. Das heißt, Cloud, AI sind natürlich Dinge, da bin ich immer so ein First Mover gewesen in allem. Ich bin eine Teilzeitkraft. Ich habe eine weitere Teilzeitkraft, die unser Marketing leitet, die sozusagen die Kampagnen überwacht. Dann haben wir eine Vollzeitkraft und 3 Minijobber.
Okay.
That's it.
Cool. Also sehr schlank aufgestellt.
Super schlank. Und nach wie vor glaube ich, dass die nächsten großen 100 Million Revenue Brands designen werden, die maximal 20 Mitarbeiter haben.
Ja.
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass kleines Team Ownership, that's it. For me funktioniert es einfach besser. Jedes Unternehmen hat eine andere Unternehmensstruktur und eine andere, ja, Arbeitskultur. Für mich funktioniert das nach wie vor am besten im Unternehmen. Und ich glaube, man muss sich das heutzutage mal 2-3 Mal überlegen, wenn man jemanden einstellt, ob man ihn überhaupt braucht und ob das eigentlich der Schlüssel ist gerade. Also es fehlt euch gerade das gerade, oder fehlt es euch nicht was anderes?
Ja. Ja, super spannend. Und auch vor allem die Balance zwischen Vollzeitfamilie oder zwischen Familie und drei Kinder Job, das ist, reicht ja schon für eine Vollzeitstelle eigentlich aus, dass man das hauptberuflich macht. Ja. Das finde ich beeindruckend. Gab es denn mal in den ganzen Jahren, in denen du das gemacht hast, mal so den Moment, wo du gedacht hast, boah, das wird doch alles zu viel und ich kriege das alles nicht mehr gebacken, weil am Ende, ich kann mir schon vorstellen, dass der Druck halt immens hoch ist.
Ja, ganz oft. Ganz, ganz oft. Wie gesagt, gesundheitlich ging es mir sehr lange Zeit nicht gut, hat aber nie das Unternehmen drunter gelitten oder irgendjemand, sondern es lief einfach alles weiter, weil ich musste. Ich bin Dreifachmama, da sind 3 Kinder, die ich ernähren muss. Also ich muss. So, das war, ich hab diesen Hustle-Modus in mir drinne, und für mich war wirklich immer so, du hast ja gar keinen Plan B, was würdest du jetzt machen? Ich bin aber kein Einzelfall, Ben, da draußen sind viel krassere Frauen, die stemmen viel krassere Sachen, die sind im Verkauf und Co. Und die, wir sind, ob es jetzt Unternehmerin ist oder das ist, du hast diese Phasen ständig, aber was ist deine Option? Es verändert sich nicht, wenn du sitzen bleibst und heulst. Du kannst es selber nur verändern. Du bist dein Glückes eigener Schmied. Und ich hatte ganz oft diese Situation. Und ich glaube, dieses in sich kehren, einen Tag mal wirklich alles, forget everything, und dann steh wieder auf. Einfach machen, weitermachen, Lösung suchen. That's it.
Sehr schön. Finde ich weiterhin eine super, super coole Grundeinstellung. Du hast eben schon ein paar Mal angesprochen, so die weiblichen Gründer, Female Founder Community. Habe ich so das Gefühl, dass sie ultra supportive sind gegenseitig, dass sie sich super stark helfen, auch insbesondere Berlin. Letztes Jahr war ich einmal bei der Julia von Dr. Vivien Kahl.
Ah ja, mag ich sehr.
Ja, auch extrem super, super Talk, super nett. Und die hat jetzt auch schon darauf hingewiesen. Was macht so dieses Thema Female Founder-Szene aus für dich und was nimmst du damit?
Also ich glaube, dass Frauen sich heute einfach viel stärker denn je unterstützen, auf jeden Fall. Wir müssen halt auch wirklich lernen, uns gegenseitig auch die Räume zu geben. Also das ist auch ganz wichtig. Kurz Anekdote dazu. Ich habe irgendwann mal per Instagram Monique Köll angeschrieben. Und Monique Köll hat Hello Buddy gegründet. Und ich habe null Netzwerk gehabt, zu dem Zeitpunkt literally null, niemanden. Und irgendwann habe ich sie angeschrieben, weil sie hat immer so Content gepostet, fand ich ganz interessant. Und sie so, ich habe dann eine Frage gestellt, so inhaltlich. Und sie so, ey, lass doch mal Kaffee trinken gehen. Kann ich das mal erklären, weil es scheint ja, du bist auch Female Founder. Die hatte schon geexitet. Und wir waren dann zum Kaffee trinken und wirklich, ich habe so mein Handy aufgemacht, ihr so mein Shopify gezeigt und BWA und so, guck mal so. Und sie saß da und meinte so, okay, krass, warum kennt dich keiner? Und ich so, wie, keine Ahnung. Sie so, bin in viele Startups investiert, aber du gehörst zu den Hustlern. Also du hast so ein Know-how, das kenne ich überhaupt nicht. Und ich dachte, ja, Bootstrap zwingt mich ja dazu, aber okay, ich kannte meine eigene Superpower nicht. Und dann hat sie mich genommen und an die K5 empfohlen. Und hat der K5 dann gesagt, ey, das war irgendein Dinner. Und sie meinte, ey, könnt ihr bitte, kann ich Dylan mitnehmen? Monique hat nichts von mir. Monique kennt mich gar nicht. Monique hat aber an einer anderen Frau die Tür geöffnet. Durch die K5 habe ich einen K5-Podcast gehabt und bis heute ist K5 für mich ein Format, genau wie die OMR. Die haben höchsten Standard immer noch bei mir, alle.
Ja, also schöne Grüße, Sven,
Verena und Verena.
Ja.
Bella, also sind alles so meine Lieblinge. Und dann hatte ich diesen Podcast, bin dann da rein und der ist irgendwie sehr viral gegangen und danach kam der Tagesspiegel, also du siehst, was eine Frau mit ihrem Dominostein ins Rollen gebracht hat.
Ja.
Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben noch nie Investoren, also wir haben noch nie Geld reinbekommen ins Unternehmen. Stimmt nicht ganz so, warte kurz. Vor 2 Jahren hat dann Monique Höll Anteile von meinem Mann abgekauft. Mein Mann ist vor 2 Jahren, hat dann meine Co-Founder, meine Cousine abgelöst und da war ich dann schwanger, ist dann mit reingekommen, damit ich das nicht alles alleine stemmen muss. Und Monique Höll hat dann Anteile gekauft und seitdem Gesellschafterin.
Ah, okay.
Und ein halbes Jahr danach, wo ich dann bei der KfW sage, ey Dylan, ich finde das so krass, ich kann nicht in euch investieren. Und ich habe ja nicht nach Geld gefragt. Ich habe ja gar nicht gefragt. Und ich so, was? Da will jemand in mich investieren? Es war bis dahin immer so, da investiert doch keiner, du kennst ja keinen. Also man muss sich manchmal gewisse Dinge einfach trauen.
Ja.
Und das ist der beste Beweis dafür, was wir Frauen, wenn wir zusammenhalten, eigentlich schaffen können. Ich glaube, es können viele bestätigen, die mich kennen und hier zuhören. Ich erhalte unfassbar viele Nachrichten. Ich lebe ja in meiner DNA dieses Thema Female Empowerment extrem. Ich supporte jeden. Ich habe so eine extreme Nächstenliebe auch durch meine Mutter. So jeden supporten in der Nachbarschaft. Keine Ahnung, in unserem Haus wohnen 3 alte Frauen und alle 3 alte Frauen pflege ich irgendwie mit. Und ich mache das gerne und ohne Gegenleistung. Ich finde das wundervoll. Ich glaube, das so ein Ökosystem kommt irgendwann immer alles zurück. Und wenn eine Frau das geschafft hat wie Monique Köll und ich sichtbar bin und ich so viele Frauen ermutigen konnte zu gründen oder mir Fragen zu stellen, jetzt überleg mal, was wir in ein paar Jahren schaffen können. Ich glaube, da hat jeder so ein bisschen Verantwortung, die er mittragen muss. Muss on top sagen, ich habe auch sehr viele Männer supported. Also, sorry, wir jetzt keinen hier, ne? Es waren echt viele Männer, die mich auch supported haben.
Cool, sehr schön. Wie ist denn nach vorne raus jetzt deine Vision oder was wünschst du dir für die nächsten Monate, Jahre für Nailed? Also wir haben eben schon so ein paar Sachen andiskutiert. Was steht jetzt auf der Agenda?
Ja, also wir wollen nach wie vor eine moderne Self-Care-Brand gründen, die sich auf Maniküre-Lösungen, innovative Maniküre-Lösungen spezialisiert hat. Und ich glaube, dass Beauty allgemein einfach viel, viel stärker so mit Lifestyle, Convenience und emotionalem wieder Wohlbefinden verschmelzen wird. Und das ist auch genau das, was wir viel mehr bei Nailed einbinden wollen. Also so eine Self-Care-Brand, erstmal Maniküre, bei der du dich danach einfach viel, viel wohler fühlst mit neuen Kategorien. Wir haben ja verschiedene Kategorien auch in unserem aktuellen Segment inkludiert. Und da wird es natürlich nach wie vor neue Kategorien geben. Wir sind stark auf Scaling, wir wachsen sehr, sehr stark, auch jetzt nach international gerichtet. Weißt du, was auch wichtig ist? Das muss ich auch einmal, das hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, mit deinem Satz zu tun, aber viele GründerInnen vergessen ihre persönlichen Ziele beim Gründen einfach auch mit abzuwickeln, ja. Mhm. Und in den letzten 6, 7 Monaten habe ich viel mit Investoren gesprochen. Viele Leute wollten sich beteiligen. To be honest, da waren wirklich viele Angebote, die wir hatten. Jetzt nicht 1 Million, aber so eine Handvoll Angebote sind für mich schon viele. Mhm. Und mit denen haben wir gesprochen und zwar immer so, was sind deine persönlichen Ziele? Und dann dachte ich, wow, die haben verstanden, dass du bei Foundern sehr stark darauf guckst, hat die ihre persönlichen Ziele auch schon erreicht. Und viele haben gesagt, ah, du bist ja so langsam gewachsen. Dann dachte ich, what? Ich bin Bootstrap gewachsen aus eigenem Cashflow. Ja. Hab in 10 Jahren 3 Kinder gegründet, die alle auf meinen Arm genommen. Mal so nebenbei, was ihr da so sagt. Und bin jedes Jahr 3-stellig gewachsen. Das reicht mir. Das ist für mich krass. Und bis letztes Jahr Sommer war dann so dieses Thema Familie. Alle Kinder sind jetzt ab, Schule, Kita, das läuft jetzt. Und jetzt ist Unternehmertum nochmal stärker im Fokus. Und deswegen sind unsere Ziele zu wachsen international und uns wirklich in dieser Kategorie einfach als feste Marke zu etablieren. So Press-on-Nägel, nailed. Das Vertrauen, das wir denen jetzt schon gegeben haben, dass wenn sie an eine Marke denken, die mit Nägeln zu tun hat, dass Nate den als erstes dann in den Kopf kommt und dass dieses Vertrauen, was sie in mich haben, wenn sie mich reden hören, dass ich das mit der Marke auch einfach rüberbringen kann. Das ist schon so ein Ziel, das ich habe.
Cool, sehr gut. Ja, ich drücke alle Daumen, die ich habe. Ihr habt ja die Grundlagen alle gelegt, dass das auch so weitergeht. Bevor wir rausgehen, noch eine letzte Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen. Ich weiß nicht, ob du Zeit hast, noch nebenbei Fernsehen zu gucken, aber was sind deine Streaming-Tipps? Was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben oder als Empfehlung mitgeben?
Ja, die Antwort, die wahrscheinlich hier keiner geben wird, und das ist Paw Patrol. Ja?
Oh Gott.
Weil wenn meine Kinder Paw Patrol gucken, ja.
Ich habe direkt einen Ohrwurm.
I'm one of these moms hier. Dann habe ich 1 Stunde Me-Time. Das ist die einzige Serie, die ich gucken kann. Ich schaue nach wie vor immer noch sehr viel türkische Serien, weil ich auch versuche, immer mein Türkisch immer noch ein bisschen mehr zu verbessern. Aber ich bin sehr ehrlich zu dir, ich habe überhaupt keine Zeit für Netflix. Wenn du mich jetzt nach irgendeiner Serie fragen würdest, und das ist es, für mich ist Zeitmanagement A und O. Mhm. In der Zeit, in der ich muss abends die Brotbox packen, damit morgens dann dieser Stress nicht da ist. Das heißt, wenn ich abends die Brotbox packe, habe ich meistens immer einen Podcast im Ohr.
Ja, welche hörst du da?
OMR-Podcasts sind immer noch meine Number One. K5 lerne ich immer noch sehr viel von. Mhm. Dein Podcast habe ich mir in letzter Zeit auch ein bisschen häufiger wieder angehört. Gut, ja. Und das ist es. Also ich gucke, für mich ist TV jetzt nicht so relevant.
Klasse, Dylan. Herzlich.
Aber Paw Patrol für alle Mamis da draußen. Ich weiß, ihr werdet mich jetzt alle schämen. Was soll ich machen?
Du, es gibt wenig, die, glaube ich, keinen Paw Patrol gucken, oder? Pepper Woods hätte ich noch. So.
Ja, haben wir auch lange Zeit hinter uns gehabt, ja.
Und bei den Jungs in den Jago.
Kommt noch. Ich habe ja erst seit 2 Jahren einen Sohn. Ich nehme alles zurück, was ich all die Jahre gesagt habe über Kindererziehung und jedem, dem ich jeweils Tipps gegeben habe, ich nehme alles wieder zurück.
Mhm.
So seitdem ich einen Sohn habe.
Ist nicht alles anerzogen an Verhaltensweisen.
Nein, genau.
Sehr gut. Dylan, herzlichen Dank für das super offene Gespräch. Schön, dass ich vorbeikommen konnte und alles Gute für die nächsten Monate und Jahre mit Nate.
Ich danke dir, Ben. Vielen Dank.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Du willst mehr in die Digital-Marketing-Welt von morgen eintauchen? Dann abonniere unseren Podcast oder besuche www.isam.com. Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.